Münchner Kirchenradio. Extra.
Jenseitsvorstellungen gibt es überall und immer in allen Religionen und in vielen Philosophien. Aus dem Grund will ich zunächst einmal mit einem Mythisch beginnen oder mit einem Mythos, und zwar den ein Dichter präsentiert. Das ist Konrad Ferdinand Meyer, von dem gibt es ein Gedicht, Chor der Toten. Ich lese Ihnen 2, 4 Zeilen daraus vor. Wir Toten sind größere Heere als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere. Dann einige Zeilen weiter. Wir suchen noch immer die menschlichen Ziele, drum ehret und opfert, denn unser sind viele. Das ist dieses wuchtige Gedicht, das mir sehr auffällig und sehr merkwürdig ist. Erstens die Überzahl der Toten, sie sind mehr, und die Toten suchen noch immer die menschlichen Ziele. Das ist merkwürdig, sie sind doch tot. Wir wollen hinschauen genauer. Das heißt eigentlich, die Gegenwart der Toten im täglichen Leben, das war immer gespürt, auch heute noch. Zum Beispiel finden Sie im Internet eine Menge von Einträgen zu dem Thema, zum Jenseits, zum Leben der Toten, paradox ausgesagt. Die Gegenwart der Toten ändert nur ihre Formen. Das Fegfeuer ist nur eine der Formen. Eine andere Form ist zum Beispiel der Ahnenkult, den es in vielen Religionen gibt. Und überall ist die Macht der Toten über die Lebenden betont. In vielen Religionen also und ansatzweise auch im Judentum, im Christentum seit dem 2. Jahrhundert nachzuweisen. Das ist übrigens keine zentrale Lehre der Kirche. Wenn Sie die nicht mögen, können Sie auch vergessen. Das ist nicht schlimm. Das tiefere Problem ist, wie gehen wir mit unseren Toten um? Das heißt, wie leben wir mit dem Bewusstsein, dass liebe Toten wenigstens, mindestens im Gedächtnis da sind? Wir wissen nicht, wie sonst. Oder man muss fragen, wo oder wie sind die Toten da? Das Gefühl sagt, sie sind noch da. Die alte und weit verbreitete Lehre vom Fegfeuer gibt eine Antwort drauf. Eine Lehre vom Fegfeuer, die heute in den Hintergrund getreten ist. Ich frage noch mal kurz, können Sie mich hören und verstehen? Aha, mehr ans Mikrofon gehen. Gut, gut.
So, weiß ja. Klein, nein.
Boah. Ja, ein bisschen höher.
Ja, kann es einfach so hören, wie es angenehm
ist. Es geht nicht so. Jetzt, schön, jetzt wird es gehen. Fein. Das Problem, das wir heute vor uns sehen, ist, so sprechen, dass Sie die kirchliche Lehre wiedergeben, wenn Sie darüber reden, zum Beispiel mit Ihren Kindern oder Enkeln, so sprechen, dass Ihre Kinder und Enkel nicht gleich abschalten. und sagen, das ist ein alter Aberglaube und dazu wollen wir nichts hören. Ein paar Bemerkungen vorab, die sind notwendig. Die erste ist, wie reden wir überhaupt vom Fegfeuer? Es handelt sich ja nicht um ein Objekt, einen Gegenstand wie ein Haus oder wie der Wendelstein da drin oder auch wie die Atomenergie, die man ja messen kann. Es geht also nicht um Physik oder um Astronomie. Mit Wissenschaft geht da nichts. Das ist nichts, was man einfach wissen kann und was man beweisen kann. Natürlich auch nicht widerlegen, das gehört dazu. Sondern es geht um unser Leben, besser um die Art und Weise, wie wir mit dem Leben eingeschlossen, das Sterben, den Tod, wie wir damit zurechtkommen, was wir darüber denken, wie wir unser Leben verstehen. Und darüber, meine ich, wird man doch vernünftig miteinander reden können, wie über Liebe, über Sterben, über Freude, über Hoffnungen und über die Hoffnung, die große Hoffnung. Also nicht abstrakt reden, das bringt zu wenig, so wie die Physiker eben, sondern theopsychologisch. Beides. Die Psychologie muss mitreden und die Theologie auch. Dann reden wir mit der großen Ratio sozusagen. Das heißt genauer, wir müssen mit unserem Leben an die Fragen herangehen. Was heißt das? Das bedeutet, nicht allein der Verstand, sondern die Vernunft. Die schließt ihre Erinnerung ein. Ihre Erinnerung. Also, wie haben Sie als Kind gelebt? Was ist Ihnen vorgelebt oder gelehrt worden? Was haben Sie gesehen, erlebt? Womit sind Sie aufgewachsen? Was war da an Angst? An Freude zum Beispiel. Oder noch weiter, was hat die Dichtung dazu gegeben? Ich lege sehr großen Wert auf die Dichtung. Sie führt uns in vieles ein, was wir anders nicht mitkriegen können. Für mich zum Beispiel, wie Karin schon gesagt hat, das war Dante Purgatorium, das Fegfeuer, der Läuterungsberg, aber nicht allein. Oder was war denn an Musik da? Da gibt es Kirchenlieder, die Sie vielleicht beeindruckt haben. Da gibt es für mich ein großes Werk von dem englischen Komponisten Edward Elgar, Der Tod des Gerontius. Der Text ist von John Henry Newman, dem großen Theologen des letzten Jahrhunderts, Kardinal auch. Ein erschütterndes Werk, das einfach versucht, den Tod, das Sterben zu beschwören. Oder denken Sie an die Kindertotenlieder von Friedrich Rückert, die Gustav Mahler vertont hat. Oder denken Sie an Grenzfälle, durch die viele von Ihnen gegangen sind, von denen die Kriegerdenkmäler ja zeugen, also von dem großen Totengedenken, das wir alle mitgemacht haben. Ich denke noch mit Erschütterung an die vielen weinenden Frauen, die man im Krieg gesehen hat. Oder denken Sie an Unglücksfälle, auch an große Unglücksfälle. Oder denken Sie an die Shoah, den viele Leute immer als Holocaust bezeichnen, was keine gute Bezeichnung ist. Shoah heißt einfach Vernichtung. Das ist das Massaker an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Oder überhaupt denken Sie an die Kriege des 20. Jahrhunderts. Und denken Sie daran, dass immer mehr die Leute versuchen, die Namen, das heißt die Individualitäten der Toten, zu erinnern. In Yad Vashem, zum Beispiel in Jerusalem, dem großen Museum, hätte ich beinahe gesagt, der Toten durch die Shoah. Oder auch das Vietnam Memorial in Washington. Und drittens, wir müssen uns ganz klar sein, dass es hier kein anderes Reden gibt als durch Gleichnis und durch Metapher. Anders ist das ganze Gebiet des Fegfeuers überhaupt des Jenseits nicht aussagbar. Es gibt also keinen Reiseführer einfach in das Jenseits, sondern man muss sich anders drin bewegen. In Gleichnissen spiegeln, was man meint. Ich sage Ihnen ganz kurz meine Gliederung, wie ich vorgehen will. Der erste Punkt ist, womit ich aufgewachsen bin, also meine innere Geschichte. Das soll Sie übrigens an Ihre Geschichte erinnern. Ihre Geschichte. Sie haben alle Ihre Geschichte mit dem Thema und ich erzähle Ihnen ansatzweise meine. Der zweite Punkt wird das Brauchtum sein, das sich um aller Seelen zum Beispiel, um die armen Seelen, damit um das Fegfeuer herumzieht. Da ist natürlich viel Aberglaube dabei und viele Rituale, viele Riten. Denken Sie daran, dass noch das Halloween-Ritual eins dieser Riten ist, das damit zusammenhängt. Und drittens möchte ich dann mit Ihnen ganz kurz die große Dichtung, nämlich Dante, der Läuterungsberg, das Purgatorio, anschauen. Ich habe dadurch anders denken gelernt. Besonders der gewaltige Zug der Sehnsucht, muss man wissen. Ja, und dann schließlich müssen wir auf die Theologie kommen. Was hat denn die Theologie zu sagen? Zum ersten Punkt, meine Erfahrung, wie ich aufgewachsen bin. Übrigens, vom Fegfeuer hat man in der Zeit, wo ich studiert habe, kaum noch gesprochen. Die Theologen, die jungen Theologen, haben sich an das gehalten, was man wissen kann. An das Feste, an das Handgreifen. Die Vorstellung des Fegfeuers war außer Kurs gekommen, außer Mode sozusagen. Übrigens, ich habe einen großen Katalog über die letzte Reise daheim vom Jahr 1984, Jahr des Eucharistischen Kongresses, deswegen war die Ausstellung. Und den einleitenden Aufsatz, den theologischen, hat ein Theologe geschrieben, ein Kirchenhistoriker, den ich noch gut kenne, einer meiner Kollegen von früher. Und er hat merkwürdigerweise zwar über Himmel und Hölle geschrieben, aber nicht über das Fegfeuer. Das ist merkwürdig. Das Fegfeuer war schon weg, hat man nicht mehr drüber geredet. Höchstens selbstverständlich, man hat redensartlich von Fegfeuer gesprochen. So, oder Marie-Louise Fleißer, Fegfeuer in Ingolstadt, können Sie derzeit in den Kammerspielen sehen. Von Kind an kenne ich die Vorstellung des Fegfeuers und die Vorstellung der armen Seelen im Fegfeuer. Es hat in unserer Familie das tägliche Gebet gegeben für die armen Seelen. Also eine Bauernfamilie, selbstverständlich. Und jeden Tag ist zweimal beim großen Tischgebet für die armen Seelen im Fegfeuer gebetet worden. Natürlich, mein Vater war ein Mitglied der armen Seelenbruderschaft, die am Ort in Gelting, in der Pfarrei, wo ich her bin, die dort gegründet war und seit 200 Jahren etwa bestanden ist. Mein Vater hat übrigens auch mich im Alter, wie ich 5 Jahre war, in diese armen Seelenbruderschaft eingekauft. Ich bin also Mitglied einer armen Seelenbruderschaft. Ich habe allerdings, muss ich gestehen, ich habe wenig draus gemacht. Tja, wie es halt so ist. Es hat in unserer Kirche in Gelting, Pfarrkirche, einen der rechte Seitenaltar, vor dem ich also oft und oft gekniet bin. Der rechte Seitenaltar war der armen Seelenaltar, weil eben auch die armen Seelenbruderschaft an dem Ort da war. Und da hat man die armen Seelen gesehen, wie sie Schmerzen haben und in den Flammen ringen sozusagen, um Hilfe ringen. Und oben erscheint dann die Mutter Gottes und rettet sie raus. Ja, Sie werden sagen, ja, das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die etwas übel riecht. Das ist etwas Platonisches, also nicht theologisch eigentlich, sondern von der philosophischen griechischen Tradition her. Das schmeckt nach der Trennung von Leib und Seele und was damit zusammenhängt. Und da ist die Theologie heute etwas skeptisch. Immerhin aber, es war ein Gedenken des Todes, eine Erinnerung an den Tod. Und auf den gehen wir alle zu. Man könnte auch noch sagen, darin steckt eine gewisse Individualisierungstendenz. Man hat also das Heil, das auf uns zukommt durch Gott, nicht auf die ganze Menschheit oder auf die ganze Schöpfung bezogen, sondern etwas individualistisch auf die einzelnen Menschen. Und das ist etwas bedenklich, theologisch gesehen. Übrigens verdächtig ist auch, dass im 19. Jahrhundert 11 arme Seelen, Vereinigungen und Bruderschaften entstanden sind. Im 19. Jahrhundert. Denken Sie aber daran, dass gleichzeitig der Spiritismus hochgetrieben worden ist. Also die Sehnsucht, über die Grenze des Todes hinauszuschauen. Eine Nachricht von Jenseits zu kriegen, Verstorbene reden zu machen. Das ist jetzt eine alte Geschichte, das hat schon im ersten Buch der König, nein, im Buch Samuel, der König Saul versucht. Also es ist eine ganz alte Vorstellung. Aber die ist wieder aufgeblüht und war sehr mächtig im 19. Jahrhundert. Damit verbunden die Vorstellung von Geistern, überhaupt die ganze Bewegung des Okkultismus, die also ans Gruselige erinnert. Übrigens in dem neuesten Lexikon für Theologie und Kirche, also ein Standardwerk, das ist 1993 herausgekommen, der erste Band. Da ist kein Eintrag mehr über die armen Seelen drin, was mich verwundert hat. In dem von 1960, das wir sonst benutzen, das wir daheim haben, da ist sehr wohl noch ein großer Artikel über die armen Seelen drin. Wir kommen nochmal drauf. Jetzt zweitens, das Brauchtum, das Fest aller Seelen. Haben Sie im letzten Jahr vielleicht die schöne Ausstellung gesehen in der Karmeliterkirche über den alten südlichen Friedhof? Der ist nämlich 450 Jahre alt. Und die Ausstellung war sehr schön, sehr umfangreich, sehr lehrreich. Aber jetzt, was gibt es da an Brauchtum? Mir fallen als erstes die 3 Messen ein, die von 1915 ab jeder Priester an aller Seelen lesen durfte. 3 Messen, was sonst ungewöhnlich ist, 3 Messen nacheinander gibt es nicht sonst. Und übrigens, einer meiner Lehrer sozusagen hat das abgelehnt für sich, und zwar Romano Guardini. Der hat es abgelehnt, drei Messen nacheinander zu feiern. Er sagt, das hat keinen Sinn, sagt er. Die Häufung von Messen, das macht keinen Sinn. Lassen wir also weg. Aber damals, 1915, war das erste Jahr des Ersten Weltkriegs. Mengenweise, ungeheure Mengen von Gefallenen hat es bereits gegeben, 1915. Und da hat der Papst Benedikt XV. Damals die Erlaubnis gegeben, drei Messen für jeden Priester zu feiern. Aber allgemein, das Fest aller Seelen, das am 2. November gefeiert wird, ist ausgegangen von den Cluniazenser Benediktinern, von Cluny in Ostfrankreich. Ein Abt von Cluny hat um 1000 rum, etwas hernach, 1020 vielleicht, das war Odilo von Cluny, hat dieses Fest eingeführt, zunächst in seiner Genossenschaft, bei den Benediktinern. Und dann hat sich's aber bald ausgebreitet auf die ganze Kirche, bis es schließlich zum Fest für die ganze Kirche vorgeschrieben war. Die Messgebete sind sehr schön. An aller Seelen pflege ich die immer noch zu lesen. Die schönen Texte wie Requiem aeternam dona eis Domine, die ewige Ruhe gib ihnen und das ewige Licht leuchte ihnen. Das ist also ein Apokryphenbuch der Schrift, also nicht aus einem Kerntext, aber es ist ein sehr schöner Text und die Lesungen sind wunderschön. Müssen Sie kennen. Etwas später ist da eingefügt worden die Sequenz Dies Irae. Es ist eine etwas nicht so gute Vorstellung, die angstmachend ist. Sie haben vielleicht in Erinnerung das Mozart-Requiem zum Beispiel, wo das einem so wirklich reingehaut wird, schrecklich eigentlich. So schön die Musik ist, aber die Sache ist nicht gut. Ein zweiter Punkt. Wenn Sie an aller Seelen auf einen Friedhof gehen, sehen Sie die armen Seelen Lichter auf den Gräbern. Zum Beispiel der kleine Windtierfriedhof, neben dem wir wohnen in Neuhausen, auf dem wir oft spazieren gehen. Da sehen Sie die kleinen Lichter, die da in Laternen brennen. Und das hat keinen anderen Sinn als die Erinnerung, das Gedächtnis an die Toten lebendig ist und dass für die Toten gebetet wird. Dazu gehört auch noch das Weihwasser, das immer dabei steht und natürlich der Gräberbesuch, nicht nur an aller Seelen, am Allerheiligen Tag Nachmittag ist der große Gräberbesuch. Die erste Vesper von aller Seelen ist das. Oder denken Sie an die Jahrtage, die zu meiner Zeit überwuchert haben. Es war fast kein Tag in der Woche mehr frei. Alles waren Jahrtage und schwarz, also in schwarz gewesen. Ich denke mir, dass die häusliche Nähe des Sterbens, zu denken und fantasieren, um die Toten herum geführt hat und zu Bräuchen. Zum Beispiel Vorstellungen, dass die armen Seelen erscheinen können, auch im Traum. Denken Sie mal nach, ob Sie nicht auch schon von Ihren verstorbenen Lieben geträumt haben. Ich schon, ich weiß das sehr gut. Oder, das geht jetzt fast ins Abergläubische über, manche Leute haben das Können, sich von den armen Seelen aufwecken lassen, wenn sie früher aufstehen. Kennen Sie das noch? Ja. Sie wissen schon, das funktioniert schon, wenn man das richtig macht, aber das ist ein rein innerpsychischer Vorgang. Das kann man ganz gut psychologisch erklären. Die armen Seelen sind also sozusagen wie gute, hilfreiche Hausgeister gehalten worden. Was als haltbarer, als fester Kern dahinter steht, das ist das Beten, die Fürbitte für die Verstorbenen. Bereits im Kanon der Messe ist ja heute noch das Memento Mortuorum, das Denken an die Toten drin. Das ist fester Bestandteil des Messkanons. Die Fürbitte also. Die Bilder sind schon weniger wichtig, obwohl sie immer da waren, besonders im Barock. Bei uns in München die Lindmeierin, die berühmte, die Visionen von den armen Seelen gehabt hat und von daher Einfluss gekriegt hat. Dahinter steckt wieder die Vorstellung, dass die sogenannte streitende Kirche, also die Kirche, die auf dem Weg ist, noch im Kampf sozusagen sich befindet, die streitende Kirche mit der leidenden Kirche, das wären die Seelen im Fegfeuer, die noch ihr Läuterungsleid vor sich haben, und mit der triumphierenden Kirche, das sind die Leute im Himmel, dass das zusammenhängt. Muss man noch was sagen? Ah ja, einen schönen Brauch weiß ich noch. Ich habe davon bloß noch erzählen hören. Eine ältere Schwester von mir hat mir das erzählt, dass es in aller Seelen einen Seelwecken gibt oder einen Seelzopf. Das war in manchen Gegenden üblich. Das war natürlich ursprünglich so gedacht, dass man für die armen Seelen, die nicht mehr können, für die armen Seelen Almosen an die Armen gibt. Also ein sehr sinnvoller damals in Brauch, wo es noch keine geregelte Fürsorge für die Armen gegeben hat. Also als gutes Werk. Jetzt in unserer Zeit natürlich war das bloß noch eine Gabe für die Paten an ihre Patenkinder. So, das ist dann abgekommen. Wie gesagt, ich habe das nie mehr gekriegt. Viele von Ihnen werden es noch kennen. Ja, und dieses Brauchtum, das geht hin bis zu den säkularisierten Halloween-Bräuchen in Südamerika, in Nordamerika, in den USA. Dahinter, Halloween heißt ja Hello, die Heiligen, Even, also der Abend des Allerheiligentages ist das eigentlich. Etwas verschliffen gesagt, kommt eben Halloween raus. Das wissen heute viele Leute überhaupt nicht mehr, die Mordsklamauk machen und nicht mehr wissen, warum. Und das hat immer so eine gewisse Nähe, eine Affinität zum düster, fantastischen, spukhaften, zum Abergläubischen. Was kommt jetzt daraus von dem Brauchtum? Was ist das Fazit davon? Denken Sie dran, dass das Brauchtum, das einfach sich einschleift und auch wieder verschwindet, ein mittleres ist zwischen dem Alltagsleben und dem Dogmatischen. Das ist natürlich Epochenabhängigkeit. Aber es geht immer um eine Sinngebung für den Tod und eine Kultur des Erinnerns. Selbstverständlich ist das ausbeutbar und ist weidlich ausgebeutet worden. Denken Sie an den Ablass, der eine böse Geschichte hat bei uns. Oder die viele Angst. Oder die Seelenmessen, die man gelesen hat und also kaufen hat müssen. Aber grundsätzlich denken Sie an die Bedeutung von Ritualen, wie sie auch immer sind, wie abgeflacht auch immer. Die Rituale, die braucht es. Und zwar dahinter steht ursprünglich eine, wie soll man sagen, eine Art Zähmung der toten Geister, sage ich einmal. Sie sehen, das sind Bräuche, die weit über den katholischen Bereich hinausgehen, die sich aber in allen Religionen finden, Mit den toten Geistern muss man die richtige Art des Umgehens finden. Man muss sie zähmen, sozusagen. Oder man könnte anders sagen, wir machen die Toten zu Personen, zu Subjekten. Das ist natürlich sehr gewagt. Viele moderne Leute würden sagen, was wollt ihr denn? Das gibt's nicht, die sind tot. Aber es geht hier um ein Stück Mentalitätsgeschichte, also Geschichte des Denkens, der Empfindungen und so weiter. Das ist der harte Kern davon. Es gibt in vielen Kulturen das Seelengeleit. Das Trauerjahr war bei uns noch sehr üblich bis vor 50 Jahren, sagen wir mal. Ich denke gern daran, mir fällt schon wieder ein Gedicht ein, das heißt Aller Seelen, ist von einem Dichter, der lang verschollen ist, von Hermann von Gillen. Das heißt Aller Seelen, und vielleicht kennen Sie es, ich sage Ihnen die ersten Verse. Stell auf den Tisch die duftenden Reseden, die letzten Astern trag herbei und lass uns wieder von der Liebe reden, wie einst im Mai. Die letzten beiden Verse heißen: Ein Tag im Jahre ist den Toten frei. Das ist der Allerseelentag. Und natürlich kommt wieder drauf der Vers, wie einst im Mai. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, wo es um Dante geht. Das Purgatorio, das Fegfeuer. Ich benutze übrigens lieber die süddeutsche Formulierung Fegfeuer, nicht Fegefeuer. Das ist norddeutsch eher. Für mich war das ein Erlebnis, wie ich 1957 und die Jahre danach Dante genauer kennengelernt habe. Und ab 1996 dann waren die Rundfunkansprachen in Bozen und in München. Wie gesagt, es dauert, bis man mit Dante vertraut wird. Übrigens, es geht hier nicht mehr um das Fegfeuer. Das ist eine nördliche Vorstellung, sondern bei Dante ist das der Läuterungsberg. Also Bilder für etwas halb Geahntes, halb erinnert, Gewusstes, auch viel Erschlossenes, was man nicht wissen kann. Wir sind nicht im Bereich des Wissens, eher der Träume. Das Purgatorio bei Dante geht so. Da ist ein Berg, ein ungeheurer großer Bergkegel im südlichen Meer. Das große Gedicht geht an am Ostermorgen, Auferstehungsmorgen. Wir sind im Fegfeuer, nicht mehr in der Hölle bei Dante, im Inferno, im Fegfeuer, wo die Auferstehung im Horizont steht. Es ist helle Sonne, früh am Morgen. Die drei Tage, die im Fegfeuer spielen, scheint die Sonne. In der Nacht sind die Nächte klar. Da kann man nicht gehen, man wird aber von Träumen besucht. In spiralförmigen Rampen um den Berg herum geht der Weg aufwärts. Es sind 7 solche Rampen. Dante muss sich unter schweren Mühen zusammen mit seinem Begleiter, dem römischen Dichter Vergil, um den Aufstieg bemühen. Er hat erregende Begegnungen, aufwühlende Träume. Und worum geht es eigentlich? Es ist das Purgatorio, das heißt der Läuterungsberg. Dante, sagen wir einmal sehr modern, ist auf der Suche nach sich selbst. Er sucht sich selbst. Das ganze Mittelalter hätte selbstverständlich gedacht, nein, er sucht Gott. Aber das ist nicht so verschieden. Das steht bei den Mystikern bereits, dass sich selber finden, Gott finden heißt. Er ist bereits im Licht, aber er ist nicht am Ziel. Und er beschwört in seinen Versen das Ringen um die Freiheit. Das große Gedicht in 33 Sängen, wenn man es mit modernen Augen liest, ist es ein erregendes Bild des Lebens von seiner Innenseite her, vom Jenseits aus. Heißt das jetzt vom Unbewussten aus? Könnte man meinen. Denn es handelt sich ja um Seelenarbeit, um Individuation nach C.G. Jung, um zu sich selber kommen. Um das zu sich kommen also. Fehlhaltungen sind dabei zu heilen, der falsche Stolz, der Neid, Gier. Die gute Lebenseinstellung ist erst zu üben. Wenn die Heilung tief genug gegangen ist, zu oberst auf dem Berg, dann kommt das große Symbol der Wandlung, der Wesenswandlung. Der Weg aufwärts ist ja das Symbol der Wandlung, die noch im Gange ist. Und zwar die Wandlung ereignet sich in einer Begegnung. Dante begegnet als Jenseitswanderer seiner Jugendliebe Beatrice. Und das bedeutet für ihn, das zu sich kommen, das sich selber verstehen. Das geht ja nicht ohne schweren Tadel für Dante ab. Dante würde sagen, C.G. Jung würde sagen, Dante begegnet seiner Anima. Der Weg des Menschen, der Prozess der Wandlung, die Strecke Leben, die jeder vor sich hat, also die absolute Zukunft nach dem Tod, das ist der Sinn des Purgatorio, das zu sich kommen. Worauf gehe ich zu, kann man fragen. Deswegen spielt die Zeit eine große Rolle und in ihr das Erleben der Sehnsucht. Il grande sogno, heißt es immer wieder bei Dante, die große Sehnsucht. Wo geht mein Weg hin? Was muss ich an Warten müssen auf mich nehmen? Wo bin ich noch nicht reif zum Durchkommen? Und das Ausgreifen nach dem Ziel, das Vorwärtsschauen. Symbole der Sehnsucht tauchen auf, gleich am Anfang der Morgenstern, dann der Berg, der noch heute bei den Psychologen übrigens als Bild der Läuterungs-, der Leistungsmotivation steht. Und dann kommen die drei großen Träume des Purgatorio, die also alle von Frauen erzählen, merkwürdigerweise. Der erste gleich, hinter dem sich die Lucia verbirgt, das ist Ausdruck der Muttersehnsucht, könnte man sagen, und der Sehnsucht nach einem Gegenüber. Der Prozess der Wandlung wird sehr realistisch in immer neuen Durchgängen durchgespielt. Der Aufstieg aus der Hölle, das Warten, Steigern der Sehnsucht, das Hochgetragenwerden ab und zu, der Eintritt durch das Tor, großes Bild, das Durchgehen durch die sieben Rampen. Das erschütternde Nacherleben und Heilen der sieben Wurzelsünden ist das. Nicht Todsünden, das wird oft falsch gesagt, sondern die Wurzelsünden. Der Stolz zum Beispiel ist die erste, die Habsucht, der Geiz, der Neid und so weiter. Bis am Schluss die letzte Sünde ist die sexuelle Verfallenheit, wo Dante selber dran ist. Ja, ich vermute, dass Sie jetzt alle, wenn Sie heimkommen, gleich die Divina Commedia aufschlagen werden. Aber seien Sie vorsichtig, es ist sehr schwierig. Macht nichts. Jetzt, viertens müssen wir endlich zur Theologie kommen. Zunächst müssen wir wieder auf die Erfahrungsbasis zurückkommen. Was ist denn die Erfahrung dessen, worum es da geht? Sage ich gleich einmal als erstes, die große Erfahrung ist, dass vieles, wenn man zum Sterben kommt, noch fehlt. Dass die Erfüllung nicht da ist. Dass wir in einem großen Mangelzustand stehen. Denken Sie an den einen großen Punkt, denken Sie an die Versöhnung mit vielen anderen Menschen, die kommen soll und oft nicht mehr kommen kann. Dante hat eine Ahnung davon, dass eine Versöhnung immer noch möglich ist, nach dem Tod. Das heißt, wir müssen fragen, was fehlt denn noch? Wir sind nicht am Ziel, wenn wir sterben. Man kann natürlich auch fragen, was bleibt denn? Sie wissen, früher hat man viel vom Nachruhm gesprochen, von der Erinnerung. Wir wissen heute, wir sind sehr realistisch geworden, wir wissen, dass die Erinnerung nicht sehr lang dauert. Oder der Nachruhm, der Ruhm, den man sich erworben hat. Das ist eine Seifenblase, so wird es in der Renaissance schon bezeichnet. Oder statt Ruhm sage ich lieber das Gekannt und Geliebtsein. Das ist etwas näher. Und das möchten wir alle. Wir möchten gekannt und geliebt werden. Denken Sie noch an die vielen Erfahrungen des abgerissenen Gesprächs. Besonders wenn jemand plötzlich stirbt. Dass kein Gespräch mehr möglich ist. Dass die Toten nicht mehr da sind, wobei die Fegfeuerlehre ja sagt, sie sind schon da, aber vom Himmel her. Das sind alles Ansätze der Fegfeuerlehre. Aber jetzt nochmal, was ist denn gemeint mit dem Purgatorium, mit dem Fegfeuer? Das ist ein Ort oder Zustand gemeint. Ein mittleres zwischen Hölle und zwischen Himmel. Etwas Gedachtes also. Die Vorstellungen von Gefahren im Totenland, zu deren Meisterung die Lebenden helfen können, das ist ja religionsgeschichtlich sehr weit verbreitet. Auch die Vorstellung einer Läuterung der Seelen. Eine Strömung, um die Zeit Christi, etwas später, im 2. Jahrhundert, die Gnosis, gegen die das Neue Testament schon kämpft. Die Gnosis hat zum Beispiel gesagt, es muss eine fortschreitende Materialisierung der Seelen, Entmaterialisierung der Seelen stattfinden. Die Seelen müssen also feiner, leichter werden, damit sie in die Sternenwelt aufsteigen können. Das Alte Testament hat erst spät eine Erwähnung des Gebets und des Opfers für Verstorbene, steht im 2. Makkabäerbuch, 12. Kapitel, dass einfach der Anführer Judas Makkabäus Opfer für die Toten darbringen lässt, von denen er weiß, dass sie in Sünden gestorben sind. Oder im Neuen Testament, das ja da sehr zurückhaltend ist, steht eine kurze Bemerkung im 1. Korintherbrief. Das kirchliche Lehramt klärt dann allmählich die Anschauung des Purgatorium, des Läuterungszustands oder Ortes heraus, für Menschen, die grundsätzlich im Heil stehen, also grundsätzlich gesichert sind, die aber die Folgen ihres sündhaften Lebens erst austragen müssen. Ich will Ihnen gleich ein massives Beispiel sagen, und zwar das Tridentinum, das Tridentinische Konzil, heute noch Grundlage für vieles, hat auf seiner 25. Sitzung im Jahr 1563 über das Fegfeuer gesprochen. Also, das war das letzte Jahr dieses Konzils bereits. Also so wenig wichtig war den Konzilsvätern diese Vorstellung, dass sie gesagt haben, das schieben wir auf bis zum Schluss, bis zur fast zur letzten Sitzung. Und die Lehre der Kirche ist, ich habe das eigens nachgeschaut, habe den Text mir übersetzt, Lehre der Kirche ist, es gibt ein Fegfeuer. Und die Seelen, die dort aufgehalten werden, können durch Fürbitten, besonders durch die Messe, Hilfe finden. Und das ist die gesunde Lehre vom Fegfeuer, die geglaubt und gelehrt werden soll. Nicht mehr. Beim ungebildeten Volk sollen schwierigere und subtilere Fragen, die zur Erbauung nichts bringen und die meistens zur Frömmigkeit nicht führen, in den Predigten ausgeschlossen sein. Also, das Konzil weiß natürlich von dem Missbrauch, der getrieben worden ist, und bremst sehr. Oder weiter wörtlich, Unsicheres, gar was nach falsch ausschaut, soll nicht verbreitet und behandelt werden. Was zu Neugier oder Aberglauben führt oder nach schändlichem Gewinn schmeckt, wie das ist wie Ärgernis und wie anstößig zu verbieten. Das ist also sehr einschränkend gesagt. Sie sehen, das ist bereits eine große Abgrenzung gegen die orthodoxen Christen, die vom Fegfeuer nichts wissen wollen, auch nichts kennen. Sie kennen aber sehr wohl eine ausgiebige Fürbitte für die Toten, selbstverständlich. Also das ist das, der Kern dessen, was wir auch wollen. Und das ist bereits gesagt gegen die Reformatoren, gegen Luther, Calvin, Zwingli, die das Fegfeuer ablehnen, weil es nicht schriftgemäß ist, und die vor allem sich schockieren an den abergläubischen und falschen Vorstellungen, die damit verbunden sind. Das Zweite Vatikanische Konzil, das sagt ganz kurz in einem Satz etwas über das Fegfeuer in der Konstitution Lumen Gentium, Punkt 49. Die Einheit der Erdenpilger mit den Brüdern und Schwestern, die in Frieden Christi entschlafen sind, hört keineswegs auf, wird vielmehr nach dem Glauben der Kirche gestärkt. Und auch dieses Konzil warnt vor Missbrauch, Übertreibungen und Mängeln. Übrigens, der Gerhard Ludwig Müller, der jetzige, er wird bald Kardinal sein, der Präfekt der Glaubenskongregation, sagt, das Motiv der armen Seelen im Fegfeuer ist lehramtlich nicht gedeckt. Es geht am eigentlichen Gehalt der Fegfeuerlehre vorbei. Also eine sehr strenge Aussage. Er sagt übrigens, die Lehre ist keineswegs kirchentrennend. Also es ist niemals etwas gegen die Auffassung der Ostkirche gesagt worden. Auch die evangelischen Christen können gut leben mit der Solidarität der Lebenden und der Toten in Christus und auch mit dem Gedenken an die Toten. Wie verstehen wir jetzt diese strengen Aussagen des Konzils? Ich halte mich an Karl Rahner, der mir sehr geholfen hat. Er spricht erstens von einem Läuterungsgeschehen, von einem Ort steht nirgends was, sagt er. Sein Läuterungsvorgang, ein Geschehen, das ist was anderes. Und zwar für lästliche Sünden, hat man früher gesagt, kennen Sie den Ausdruck noch? Für Sünden, die nachgelassen werden können. Oder Sündenstrafen, die nicht vom Himmel ausschließen, von der Seligkeit. Die Reinigungsmöglichkeit und die Reinigungsnotwendigkeit nach dem Tod, Die Genugtuungsleiden, so hat man theologisch gesagt, das ist sicher. Altkirchlich stellt er fest, hat schon jedenfalls einen Volksglauben an das Fegfeuer gegeben. Der Kern der Sache ist bei ihm die innerliche Vollendung eines Gestorbenen, eines Verstorbenen. Das ist zeitlich sich auszeitigend, das muss erst was durchreifen, wenn die Grundentscheidung für Gott da ist. Das muss sich gegen den Widerstand, der in uns allen steckt, erst durchsetzen. Oder Rana sagt es mit einem schönen Bild, wir müssen alle erst durchreifen. Wir müssen uns lösen von schuldig geworden sein. Natürlich, moderne Menschen werden das Bedenken haben, ist nach dem Tod eine persönliche Seele überhaupt noch da? Oder wird sie im Endgericht, in der Auferstehung der Toten, neu geschaffen? Das ist ein Unterschied. Es gibt viele Theologen, evangelische Theologen, die das so sehen. Ja, was ist das Fazit davon? Das jüngste Gericht. Im ersten Korintherbrief ist davon die Rede, dass auch Leute, die irgendwie angeschlagen sind, schlechte Apostel, nicht gute Prediger, dass die zwar gerettet werden, aber wie durch Feuer durch. Das hat man lang als einen Ansatzpunkt für das Fegfeuer genommen, ist es aber nicht. Die Exegeten lehnen das heute ab als Ansatzpunkt. Jedenfalls, das Ende des Bösen ist damit gesagt, die Versöhnung, die am Schluss steht. Ja, lassen wir es damit gut sein. Keine Subtilitäten, wie wir beim Konzil gehört haben. Ich komme zum Schluss. Was ist denn heute der arme Seelenkult noch? Oder was ist heute an dessen Stelle getreten? Es muss was da sein. Es ist weniger Angst da. Es ist mehr das Gedenken der Toten da. Und immer, es geht um eine Sinngebung des Todes. Um eine Sinngebung des brutalen Todes, der halt da ist, der uns bevorsteht. Und es geht darum, dass man auch immer wieder zurückschneidet, was da an krassen Vorstellungen da ist. Sie wissen, von Untoten hat man geredet, von Wiedergängern, die also wieder auferstehen und da sind. Die Parapsychologie hat da viel gemacht. Aber jetzt, worum geht es eigentlich? Ich will Ihnen kurz ein Erlebnis erzählen. Ich habe letztes Jahr geredet mit der Frau eines Cousins von mir. Der Cousin ist gestorben voriges Jahr und die Frau ist übrig geblieben und wohnt allein in einem Haus, etwas am Waldrand. Ich habe sie gefragt, hast du nicht Angst? Und sie sagt, nein, der Hans, ihr verstorbener Mann, passt auf. Sie werden das hoffentlich nicht gleich als puren Aberglauben wegschmeißen. Tun Sie das nicht. Es ist zu kostbar. Sondern ich denke, man muss das Empfinden der Witwen, der Töchter zur Gegenwelt, Gegenwart der Männer und der Väter beiziehen. Also das feinere Empfinden, wie es die Frauen sehr häufig haben. Ich bin selber Mann, ich muss also den Frauen da den Vortritt lassen. Und in der Tat, man muss sagen, stimmt denn das nicht, wenn die Toten bei Gott sind? Sind sie da nicht irgendwo von uns erreichbar? Jedenfalls, wir wissen sehr gut, dass die emotionale Beziehung zu den Verstorbenen mit dem Tod nicht abreißt. Die Lebenden glauben und hoffen, dass die Verstorbenen bei Gott sind. Das Bedürfnis, die Erinnerung, das Gedenken an die Toten zu bewahren, das ist rein menschlich und es ist mehr bei den Frauen daheim. Ich will das nochmal sagen. Wir wissen heute sehr viel mehr über die seelischen Geschehen, die mit der Trauerarbeit verbunden sind. Ein Ausdruck von Sigmund Freud, 1917, wieder, das ist bezeichnende Jahr, da war viel Sterben unterwegs. Die Trauerarbeit, also wie sich jemand löst von einem Verstorbenen und was damit zu tun hat. Oder denken Sie an die vier Phasen eines Trauerprozesses bei der Kübler-Ross, von denen wir viel gelernt haben. Ich will schließen mit einem, ja, mit Carl Gustav Jung, der uns viel zu sagen hat. Er sagt so: Die Frage, was mit den Verstorbenen sei, ist nicht auszurotten. Wir müssen danach fragen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Das seelische Bedürfnis, Träume, Ahnungen, das gehört vielleicht dazu, zu einem sinnvollen Leben. Es gibt von Carl Gustav Jung in dem Buch Gedanken, Träume, Erinnerungen einen großen Abschnitt über das Leben nach dem Tode. Und zwar sagt er, die Andeutungen, die wir des Unbewussten, zum Beispiel in Träumen, die wir von daher haben können, sind kostbar. Es geht im Ganzen um das Zusammenspiel von Diesseits und Jenseits. Und davon kann man viel wissen, sagt er. Die Gedanken sind einfach da, ob sie wahr sind oder nicht, das kümmert uns nicht. Carl Gustav Jung fasst den Tod als Mysterium Conjunctionis, also die letzte Erfüllung, das Mysterium der Allversöhnung, könnte man sagen, auf, also als die Erfüllung des Lebens. Und er spricht sogar von einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass etwas von unserer Psyche über den physischen Tod hinausgeht. Nun gut, das ist die persönliche Meinung Carl Gustav Jungs. Wir müssen das nicht zu ernst nehmen, aber immerhin, er ist eine gewichtige Stimme. Aber das Letzte, ein letzter Satz, der mir da sehr wichtig ist, er sagt, und damit kann man, glaube ich, gut schließen, er sagt, bist du auf Unendliches bezogen oder nicht? Das ist für ihn entscheidend. Und das finde ich auch. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.